Und langsam anfangen. Zuerst einmal, wenn ihr das Manuskript zur Hand nimmt. Ich habe auf der vorletzten Seite, mein Computer hat korrigiert, aber nicht richtig korrigiert, statt ein Schreiber, Schieber, Scheibe. Also hier auf der letzten Seite korrigiert ein paar Kleinigkeiten, das ist ein Fehler. Und dann habe ich noch einen Fehler gesehen auf der, wie viele Gaben, einen Moment. Das muss ich alles durcharbeiten. Normalerweise hättet ihr ein Buch kaufen müssen von 20 Euro. Und das habe ich gedacht, ich ziehe das irgendwie zusammen und pack zusammen. Und wenn man so tippt und abschreibt, und zwar auf der vorletzten Seite, aber vorne auf der Seite, welche Aufgaben haben mir bisher Freude gemacht? Nicht wir, das Wort wir weg und mir aus wir, mir machen. Das ist hier die vorletzte Seite. Ich habe keine Nummer, keine Seitenzahl. Also wie viele Gaben gibt es? Und dann Hausaufgabe ausschreiben, Römer 12 und so weiter. Und dann hier steht es dann, wo dieser Punkt, Punkt ist. Welche Aufgaben haben mir bisher Freude gemacht? Also bisher habe ich das gefunden. Wenn ihr was anderes findet, korrigiert und habt mich lieb. Es ist ein Haufen Arbeit. Wir haben gar nicht gedacht, dass es so eine Menge Arbeit ist, alles aufzuschreiben dann. Und zu korrigieren und manchmal schießt man da einen Bock. Also habt ihr es gefunden? Da, wie viele Gaben gibt es? Und da kommen diese drei Punkte und zwei Punkte, die vorletzten zwei Punkte, wo da steht, welche Tätigkeiten bereitet dir am meisten Unwohlsein? Und dann die eine Frage, welche Aufgaben haben mir bisher Freude gemacht? Das korrigieren wir. Heute sind wir zusammengekommen über Gemeinde zu lernen, Gemeindezugehörigkeit. Wir haben letztes Mal Abendmahl und Taufe gehabt. Diese zwei Dinge, die Jesus eingesetzt hat, also zwei Sakramente würde man sagen, wenn man kirchlich religiös wäre. Also wir haben nicht wie die katholische Kirche sieben Sakramente, sondern wir haben nur als Protestanten zwei, Taufe und Abendmahl, die wir von Jesus eingesetzt haben. Das andere hat Gott eingesetzt wie Ehe. Und dergleichen Buße etc. als Sakrament. Also das sehen wir nicht als Sakramente, sondern Taufe und Buße, die zwei Sachen. Und ich denke, das ist auch okay, das kann man auch mit der Bibel begründen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir auch heute Abend wieder zusammen sein dürfen in deinem Namen. Und wir möchten in deinem Namen dein Wort lernen. Und wir möchten auch das weitergeben, was du uns befohlen hast. Herr, wir möchten lernen, wie Bau der Gemeinde, dass du wirklich deiner Gemeinde befohlen hast, hier zusammen zu sein, ein Herz und eine Seele zu sein. Und du hast selbst die Gemeinde gebaut und dein Wort sagt, und die Hölle werden nicht meine Gemeinde überwältigen. Und ich danke dir, Herr Jesus, in dieser Welt etwas gibt, dass der Satan und die Hölle und die Dämonen nicht überwältigen können. Das ist deine Gemeinde und dazu möchten wir heute Morgen, heute Abend ganz bewusst uns stellen und lernen, was die Gemeinde ist. Danke, Jesus, dass du da bist. Amen. Okay, ich darf jetzt Heidi bitten, dass sie nach vorne kommt und das bringt, was sie vorbereitet hat, zuerst mal über Gemeinde und dann alles andere. Später mache ich das nachher mit den Gaben. Und wir fangen jetzt diesen Gabentest an. Wir fangen so langsam mit dem Gabentest an. Ich habe ein Teil 1, dann 2, Teil 3. Das geht also bis den nächsten Gottesdienst, also nächsten Bibelstunde, es geht also permanent, was ihr hinten habt, Gaben, gebraucht, also diese Gabe, was von mir ist, aus dieser Ausarbeitung, das ist so viel Material. Denn um sich selbst zu finden, kann man das nicht so nebenbei aus den Ärmeln. Ich müsste zu Hause mal ausfinden, zuerst einmal, was liegt mir nicht, was mag ich nicht, etc., etc., etc.
Nicht systematisch abfragen, was wir letztes Mal durchgenommen haben über die Taufe, über das Abendmahl, sondern das kommt eingewebt ins Material rein, das wir durchnehmen. Und letztes Mal war hier vorne ein junger Mann gesessen und der hat zu mir gesagt, ich wollte nur die normale Hausaufgabe machen. Da bin ich hängen geblieben. Da habe ich ein paar Stunden lang viel weiter gelesen in der Bibel. Das war so spannend, ich konnte nicht mehr aufhören. Das hat mich so gefreut, ich dachte, genau so ist es. Euch soll das Wort Gottes Freude machen. dass wenn ihr Hausaufgabe, wenn ihr irgend sowas macht, nicht als Gesetz seht und als ein Muss, sondern als etwas, das euch erfreut. Dann hat sich der Sinn erfüllt. Ich möchte immer wieder zurückkommen auf diese 12 Schritte, diese 12 Vorgänge als Kind Gottes, wo wir erkennen, ob wir ein Kind Gottes sind. Wo also das Teil anderer, unser Teil und das Teil Gottes beschrieben ist. Wo also genau der Unterschied beschrieben steht zwischen Bekehrung und Wiedergeburt. Das ist sowas Wesentliches, dass ihr ganz sicher seid, ich bin von neuem geboren. Ich bin ein Kind Gottes geworden. Ich habe keinen Zweifel daran. Das muss man zweifellos sicher erkennen. Ich bin ein Kind Gottes. Und dabei haben wir hier gehabt, zuerst die Seite, was andere an uns tun. Das ist, dass irgendjemand anders uns das Evangelium erzählt oder vom Glauben erzählt. Das kann man sich nicht selbst beibringen. Das ist etwas, wo ein anderer dich auf den Weg schickt. Und bei der Wiedergeburt auf der Seite, dass du weißt, Jesus ist für dich gestorben, das kannst du auch nicht tun selber, das hat er getan. Und deswegen sind diese Schritte, diese 12 Schritte, um ein Kind Gottes zu werden, so unwahrscheinlich wichtig, dass ihr das erkennt und dass ihr das wisst. Ich wollte gern von noch ein paar von euch wissen, wie seid ihr zum Glauben an Jesus gekommen? Wer hat euch davon erzählt oder wie habt ihr davon gehört? Könnte mir jemand das seine Seite erzählen noch? Also das, was hier bei uns das Punkt Nummer 2 war, das Evangelium wird uns gepredigt. Wie ist das bei, ich habe euch erzählt, beim Timo war es so, der ist auf der Straße gelaufen, ihm war so langweilig und plötzlich schmeißt da jemand ein Traktat weg und das Traktat liegt dann im Dreck. Und der Timo, der hat es aufgehoben und hat sich durch dieses weggeworfene Traktat bekehrt, ist zu Jesus gekommen. Wie war das bei dir? Warst du ein kleines Kind? Haben deine Eltern...
Wie ist es bei dir gewesen, als du zum Heiland kamst?
Also ich wollte Arabisch lernen und habe dort meine spätere Freundin getroffen und habe mich immer mit ihr gestritten. Die hat ständig von Jesus erzählt. Und da habe ich gesagt, die ist ja furchtbar, so fanatisch. Und dann habe ich aber dann deswegen in der Bibel nachgelesen und so weiter. Und dann letztendlich bin ich da durch sie zum Glauben gekommen. Amen. Ich hatte ja kein gläubiges Elternhaus. Also.
Okay. Noch irgendjemand, der wie er zum Glauben gekommen ist?
Also bei mir war es so, ich war in tiefen Problemen drin mit meiner Ehe, mit meiner ersten Ehe und ich hatte schon überlegt, dass ich mein Leben beenden würde und dann hat mich ein Mann zur Gemeinde, zu einer Kirche gebracht und dort fand ein Eheseminar statt und in diesem Eheseminar bin ich hingegangen mit meinem Ex-Mann und dort habe ich Jesus angenommen. Ich habe mir das angehört und dann haben die Leute gefragt, ob ich Jesus Christus als meinen Herrn und Heiland angenommen habe. Und da habe ich gesagt, bis jetzt noch nicht. Und da habe ich diesen Schritt gemacht. Und die haben für mich gebetet, für uns beide. Und da hat auch eine unwahrscheinliche Befreiung bei mir stattgefunden. Also so ist es bei mir gelaufen.
Noch irgendjemand?
Also tiefe Verletzung mit dem Sohn, hatte ich so die Erleuchtung auf einmal, nimm nochmal die Bibel zur Hand. Und da habe ich die Bibel gelesen.
Okay, ja. Dankeschön.
Und heute habe ich euch etwas ausgeteilt. Johannes von Integrität, ist das nicht, das haben wir doch ausgeteilt. Ja. Könnt ihr mal aufschlagen? In dem, was ihr heute bekommen habt, da ist dabei, ich habe es nicht hier, könntest du mir das bitte geben? Ich habe es nicht, bei mir ist es nicht drauf. Integrität ist nicht da. Genau wie letztes Mal, da war auch eins nicht da. Okay, ihr habt so einen Zettel bekommen, wo Integrität oben als Überschrift steht. Wenn ihr das mal zu euch nehmen könnt, das ist eine Aufzeichnung, die wir vor etwa 10 Jahren, sind jetzt 10 Jahre her, gemacht haben und die heute noch genauso gilt wie damals. Weil viele Menschen nicht wissen, was Integrität ist, was integer sein sollte. Nehmen wir das Wort über Gemeinde. Wenn wir Gemeindezugehörigkeit nehmen, was heute dran ist, dann kommt man ohne die Integrität nicht weg. Da geht es nicht gut. Und deswegen die Integrität. Integer sein heißt unbestechlich zu einer Sache, zu einer Person halten. Auch im Verborgenen treu sein, nicht zweideutig, nicht falsch. Keine Heuchelei, sondern Wahrhaftigkeit. Ergänzend, vervollständigend, in ein Ganzes einbringen. Das ist integer, dass man zu einer Sache steht. Wir sind nicht so begeistert von Gemeindezugehörigkeit als ein Mittel, einem Verein anzugehören oder sich irgendwo unterzuordnen in eine Sache, sondern dass man einfach integer ist zu einer Sache oder zu einem Menschen, dass man sagt, auf den kann ich mich verlassen. Wenn ich zum Beispiel hier reinkomme, in diesen Gemeindesaal hier, und dann ist der Winfried da hinten, ja, da sitzt der, da freue ich mich, da weiß ich, jetzt bin ich zu Hause. Der ist irgendwie integer, der gehört dazu, der kümmert sich um uns. Und wenn ich was vergessen habe oder irgendein Problem habe, kann ich es ihm sagen, der wird mir schon irgendwie helfen. Also ist so, ich sag mal, ein Mensch, der integer ist zu einer Gemeinde, spürt man. Und darum, weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet werden. Das sagt Jesus im Matthäus-Evangelium. So wichtig ist das. Und deswegen die Integrität ist die Treue, die Beständigkeit, die Bewährung zu einem Ganzen werden. Einfach dazugehören, dass es ein Ganzes wird. Wenn jetzt zum Beispiel jemand über die Gemeinde schimpft, nur als ein Beispiel, dann stehst du auf und du sagst, du, bei mir ist es nicht so, ich halte nichts davon, was du da sagst. Oder so. Verstehst du, dass du einfach Stellung nimmst, dass du in dir selbst aufstehst und sagst, nein, so ist es nicht. Stimmt nicht. Oder es gibt so ein Gedicht von Friedrich Schiller, immer strebe zum Ganzen. Und du kannst du selber kein Ganzes werden, als dienendes Glied, schließ an ein Ganzes dich an. Das habe ich schon als Kind in der Schule gelernt, habe mir immer so vorgestellt, ein Ganzes werden. Wie kann man ein Ganzes werden? Wie stellst du dir das vor, ein Ganzes werden? Ich habe mir das immer so angestrengt vorgestellt. Aber ein Ganzes werden heißt einfach nur so, wie Gott mich haben will, so zu sein, da bin ich ganz. Dann kann ich das geben, was ich zu geben habe. Im geistlichen Bereich ist Integrität zu einem Leiter, einem Pastor, einer Gemeinde von ungeheurer Wichtigkeit. Die Integrität zum Leiter oder zum Pastor in dem Fall in der Gemeinde. Wo keine Integrität ist, ist kein Wachstum, da ist eine ständige Selbstzerstörung. Wenn du immer schlecht machst, also zum Beispiel deine Familie immer schlecht machst, da bist du selber schuld, wenn du unglaubwürdig wirst. Man traut dir nichts mehr zu. Es verhält sich so mit der Integrität wie mit der Treue in einer Ehe. Was nützt das Geld ohne die Treue? Was nützt die Liebe ohne die Treue? Was nützt es einer Gemeinde, wenn die Glieder nicht lebendig, anwesend, mitbetend, mitdenken, mitarbeitend dabei sind? Also eine lebendige Gemeinde ist eine Gemeinde, wo jeder innerlich mitmacht. Gleichzeitig kann ich den Leiter als Amtsperson akzeptieren und sein Privatleben ablehnen. Aber das ist nicht richtig. Viele haben versucht, indem sie so einen Keil zwischen Eheleute getrieben haben, Es geschieht meistens über den Deckmantel der Verschwiegenheit, der Seelsorge, Fürbitte oder Gebet und ist deswegen doppelt schlecht und doppelt gefährlich, weil man, der andere kriegt es ja nicht mit, da ist dann nur einer betroffen. Und deswegen ist sowas immer sehr, sehr schlecht. Was sollte die Eigenschaft eines, sollen die Eigenschaften eines Pastors sein? Jetzt kannst du deine Ohren mal zumachen, Weilchen. Ja. Was sollen die Eigenschaften eines Pastors sein? Laut. Ja. Einfühlungsvermögen, offenes Ohr für jeden. Was sind noch Eigenschaften eines Pastors?
Helfen in der Brandung. Helfen in der Brandung.
Ja.
Okay.
Gibt es die Eigenschaften eines Pastors?
Fels in der Brandung.
Und da gibt es die Tätigkeit eines Pastors. Das ist wieder ein bisschen was anders. Die Eigenschaften eines Pastors ist der Charakter. Und die Tätigkeit eines Pastors ist seine Arbeit, die er tun muss. Oder die er tun soll. Und wenn ihr jetzt die Seite umschlagt, dann steht da, um diese guten Eigenschaften und um dieses reichhaltigen Tätigkeit zu erwecken, sollen wir täglich für den Pastor beten. Ratschen, kritisieren und abtauchen ist in Berlin manchmal gang und gäbe. Wo sind die Menschen, die Interesse am Wachstum einer Gemeinde haben und anhaltend, das heißt jeden Tag täglich für den Pastor und für die Gemeinde beten? Das ist, was wir brauchen. Ohne diesen Dienst zu erfüllen, ist jede andere Mitarbeit schwach in der Wirkung. Und noch weitere Gedanken zum Pastor sind hier. Er muss im Zentrum des Willens Gottes handeln. Er muss wissen, wo die Gemeinde in 10 Jahren stehen soll. Er muss also eine Vorschau haben. Hat er keine Vision für morgen, dann läuft das Volk wild umher. Das heißt mal in der Bibel, wo keine Schau ist, wo keine Vision ist, da geht das Volk, läuft da wild umher. Also jeder geht in seine eigene Richtung. Oft stagniert eine Erweckung, weil kein Leiter da ist, der sie umsetzen könnte. Es gibt kein Schema F zum Wachstum einer Gemeinde. Dass man sagt, so Schema F folgendes, bringt Gemeindewachstum. Erstens das, zweitens das. Das gibt es nicht. Jedes Wachstum einer Gemeinde ist differenziert, ist immer anders. Die Berufung von Gott ist das Erste für einen Leiter. Dann erst kommt die Reife oder die Ausbildung. Wir hatten manchmal Bibelschüler bei uns, die dann bei uns gewohnt haben und immer mit dem Johannes mitgegangen sind und die von ihm lernen sollten. Aber da gab es Sottige, man sagt im Schwäbischen Sottige und Sottige, ja. Es gab welche, die haben auf die Uhr geschaut und haben um 4:30 gesagt, es ist 4:30, jetzt habe ich Feierabend. Und dann brauchen die, die Gott dienen wollen, auch die Bestätigung durch die Gemeinde. Also die können das sich nicht nur selber ernennen, sie brauchen die Bestätigung durch die Gemeinde. Und dann erst kommt die Autorität. Autorität kommt in dem Maße, wie wir Umgang mit dem Wort Gottes haben, selber aufnehmen, selber auslernen, dann durchs Tal des Gehorsams gegangen sind, weil eines der schlimmsten Dinge in der Ausbildung für einen jungen Pastor oder eine Pastorin ist Rebellion, Ungehorsam. Das ist eines der schlimmsten Dinge, die man da überwinden muss. Man muss gelernt haben, im Glauben zu handeln, und die Bestätigung Gottes erlebt haben. Dieses gelernt haben, im Glauben zu handeln oder im Glauben zu wandeln oder im Glauben zu leben, das ist so unwahrscheinlich wichtig, dass man das gelernt hat. Wenn man das nicht hat, dann ist man im verlorenen Posten. Martin Luther King hat gesagt, wer kein Ziel hat, für das es sich zu sterben lohnt, der hat auch keinen Sinn im Leben. Das heißt, für den lohnt es sich auch nicht zu leben. Also das Ziel, das wir haben müssen in unserem Leben, muss uns so wichtig sein, dass sich dafür auch zu sterben lohnt, dass man sich ganz dafür einsetzt. Die Vision des Leiters löst die Identitätskrise. Man kann, wenn man sieht, der Mensch, der ist ergriffen von dem, was er macht, kann man sich ihm unterordnen. Die Autoritätskrise, genauso. Man nimmt ihn als Autorität an. Das Problem der Befähigung ist wichtiger als die Befähigung selbst. Das Problem der Sicherheit löst sich dadurch. Im Reich Gottes zählt die Berufung zur Leiterschaft. Es ist kein Platz für Wettbewerb da, weil die Gemeinde ist kein Betrieb. Also wenn da jetzt zwei da sind, die beide Gott von ganzem Herzen dienen wollen, ist da kein Platz und kein Streit vorhanden. Wenn das da ist, dann stimmt was nicht. Denn hier geht es nur um die Sache Gottes. Es ist kein Gemeindewirtschaftsbetrieb. Der Geist Gottes ist ein Geist, der immer in Bewegung ist. Erfolg in der Vergangenheit kann blind machen für den Erfolg in der Gegenwart. Und jetzt kommt ein ganz tolles Wort. Der Pastor ist nicht was? Lässt man miteinander. Ja. So, der praktisch alles machen muss. Ein Allround-Genie, der alles kann. Er braucht unser Gebet und unsere Mitarbeit. Deswegen denk mal jetzt an Einzelne, die hier sitzen irgendwo. Jeder von denen, jeder von uns hat seine wichtige Aufgabe in der Gemeinde zu erfüllen und ist nicht zu ersetzen, auch nicht durch den Pastor. Ist unersetzlich. Wenn wir jetzt umdrehen. Genauso ist es mit der Einstellung zur Gemeinde. Gott hat dich da hineingestellt, damit du deinen Platz findest und ausfüllst. Viele beschmutzen ihr eigenes Nest, das ist traurig. Bremse Negativbotschaften in der oder über die Gemeinde aus. Das ist ganz, ganz arg wichtig. Das ist eines deiner wichtigsten Aufgaben, die du in der Gemeinde hast, dass du zum positiven Gemeindeklima beiträgst. Halleluja. Eigentlich gibt es nur drei Gründe, um eine Gemeindefamilie, in die man hineingeboren wurde. Hineingeboren heißt jetzt geistlich hineingeboren wurde, zu verlassen. Entweder man zieht um, dann kriegt man laut der Bibel eine Empfehlung mit für die Gemeinde, wo man hinzieht. Oder wenn man stirbt, kann man nicht mehr da bleiben. Oder man wird aus der Gemeinde hinausgeworfen. Oder man verhungert in der Gemeinde, dass man sagt, ich kann da nicht bleiben, da kriege ich nichts mehr. Du kannst nicht einfach sagen, jetzt suche ich mir eine Gemeinde raus, die mir gefällt. Eine andere Gemeinde, so geht es nicht. Gott setzt dich in die Gemeinde und dann musst du da aushalten, da wo er für dich einen Platz gesucht hat. Jeder in der Gemeinde sollte eine reife Persönlichkeit werden. Die Identität erhalten wir vom Herrn selbst. Jeder ist verantwortlich für eine erbauliche Atmosphäre und muss mithelfen, diese zu schaffen. Notwendigkeiten müssen gesehen werden, es muss dafür gebetet werden, es muss Abhilfe geschaffen werden. Und Abhilfe schafft man nicht, indem man da weiter meckert oder weiter murrt. Abhilfe schafft man, indem man die Dinge erkennt und umsetzt und ändert. Deinen Frust, deinen Ärger und Erregung nicht in die Gemeinde hineintragen. Wenn du zu Hause gerade was Schlimmes erlebt hast oder dich geärgert hast, lieber beten, die Gemeinde als Spaziergänger noch umkreisen und erst später eintreten und still hinsetzen, als reinzugehen und dann anzufangen, jeden anzustecken mit deinem Problem, das du gerade hast. Es ist viel besser, mal so ein Problem runterzuschlucken und zu verarbeiten. Und dazu ist es manchmal gut, nochmal ein bisschen außen um die Gemeinde rumzulaufen, bevor man reingeht. Man muss nicht alles mit sich herumtragen und auch nicht mit sich weitererzählen. Nur unmündige Kinder müssen alles ausplaudern, was sie gerade beschäftigt. Über jeden kleinen Ruck In ihrem Leben müssen sie Zeugnis geben. Und das ist Selbstüberschätzung. Wenn zum Beispiel Zeugniszeit kommt und du bist immer vorne, das ist nicht normal. Denn es gibt auch, kann Selbstüberschätzung sein, dass du dich immer vollkommen wichtig findest, dass du immer dabei bist, das ist dann ganz arg wichtig. Aber es kann auch sein, dass du nur den Platz wegnimmst für andere, die dadurch nicht nach vorne gehen können. Und lade deinen Frust beim Herrn ab. Nicht am Telefon, nicht am Computer, nicht am Kühlschrank, nicht bei Frauenkindern und auch nicht am Gaspedal. Also wenn du Ärger gehabt hast, lade es beim Herrn ab. Gib es ab. Notfalls geh auf die Toilette und schließ die Tür zu, dass du ein bisschen alleine bist. Und dann, wenn du den Ärger hinter dich gebracht hast, dann fahr erst mit dem Auto weiter. Und dann geh erst wieder mit anderen Menschen zusammen weg. Alles andere ist Götzendienst. Also Unterordnung unter einen Leiter hat zwei Seiten. Die eine Seite ist die Liebe und die andere Seite ist der Respekt, den man hat. Wir sind die von Gott zusammengerufenen, deswegen sind wir eine Ekklesia und haben ein Liebesverhältnis zu Gott. Ekklesia oder Gemeinde heißt die Herausgerufene, die Zusammengerufene. Und wir sind eine Ekklesia, also nicht ein von Menschen geschaffener Verband, sondern eine von Gott herausgerufene Gemeinde. Gott will in der Gemeinde wohnen. Wir haben in der Gemeinde, also in ihr, einen Dienst für den Herrn zu tun. Dienst für den Herrn ist Lobpreis, Anbetung, Fasten und Gebet. Dienst für den Herrn. Und ein Dienst aneinander zu tun, die Einsatz seiner Fähigkeiten an dem anderen auch zur Verfügung zu stellen und einen Dienst an sich selbst zu tun und einen Dienst an der Welt. Die Gemeinde soll der Kanal sein für die Kraftoffenbarung Gottes für die Menschen. Der Pastor rüstet die Gläubigen zu, damit sie dienen können für Menschen dieser Welt. Er schnürt nicht goldene Päckchen aus ihnen mit roten Schleifchen als Präsente für den Himmel, sondern er rüstet die Heiligen zu, damit sie Gott hier dienen können, hier auf dieser Erde. Also die Hauptaufgabe des Pastors ist nicht, uns himmelfertig zu machen, abschlussbereit, fertig, jetzt kommt noch ein kleines Zettelchen hin, lieben Gruß vom Pastor Matutis, ist auch einer von meiner Gruppe. Also sowas ist nicht seine Aufgabe oder unsere Aufgabe, sondern dass wir dienstfertig werden für draußen und geschickt und bereit sind, draußen zu arbeiten und in der Welt ein Zeugnis zu sein. Dabei ist nicht jedermanns Gabe das Gleiche. Dem einen fällt es ganz leicht, auf der Straße jemanden anzusprechen. Dem anderen fällt es ganz schwer. Ich habe mal eine Zeit lang, als ich noch in der anderen Kirche drüben war, habe ich mir einen Stoff gekauft für einen großen Tisch und habe draufgeschrieben rundherum, neues Leben in alten Gemäuern. Das konnte also jeder lesen. Und dann habe ich Bibeln draufgelegt und habe gewartet, bis Leute zu mir kamen. Und dann habe ich mich immer zweimal die Woche da vorne hingestellt, am Leopoldplatz, im Park hier, und habe dann mit den Leuten gesprochen, die mich dann angesprochen hatten. Mir fiel es so schwer, ein Traktat zu nehmen und jedem so x-beliebigen, der vorbeikommt, so ein Traktat zu geben. Aber ich hatte viele gute Gespräche und Gott hat mich auch sehr beschützt, als ich dort war. Einmal war ich von lauter so stiefeligen, dunkel angezogenen Lederjacken, Kerls umgeben. Und ich habe zuerst nicht gewusst, was mache ich jetzt. Und dann kam mir der Gedanke, sprich sie direkt an. Und dann habe ich den einen, der hat dann die Bibel in die Hand genommen und habe dann direkt angefragt, hast du das schon mal durchgelesen, das Buch? Und er sagt, soll ich das durchlesen? Ich sage, ja, freilich. Es wird dich geschrieben. Und hat er sich die Hand genommen und ist dann mit den anderen Kerlen wieder weggegangen. Aber er hat die Bibel mitgenommen. So, und ich war diese Angst los. Wer weiß, was da passiert, wenn ich da jetzt so still bin und stehe bleibe. Bin, vergiss es nie, du dienst dem Herrn als sein Kind und nicht als sein Arbeiter. Das zu erfassen, war für mich in meinem Leben sehr wichtig. Ich bin nicht ein Sklave. Ich bin nicht einer, der immer muss. Also wenn ich schon, du musst das noch machen und das musst du noch machen und das, dann schalten meine Ohren ab, weil ich kann das nicht hören. Ich muss es selber erkennen, was ich machen muss. Und ich bin ein Kind Gottes. Und was ich für ihn tue, das mache ich freiwillig. Und das tue ich gerne. Und nicht, ich muss. Ist für euch auch einer zu Hause, der euch immer so anleitet, du musst. Und wenn das gemacht hast, dann musst. Schrecklich sowas. Aber so ist Gott nicht. Und dann habe ich noch einen Gedanken gebracht für jemanden, der keine Idee hat, was er machen kann. Vielleicht könntest du auch einmal einen Liebesbrief über oder an deine Gemeinde schreiben. Das würde deinen Pastor zum Lächeln und Strahlen bringen. Und wäre das nicht was Nettes als Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk für ihn, dass du mal ganz Liebes über die Gemeinde schreibst? Mein Mann hat im Mai Geburtstag. Vielleicht hast du bis dahin mal Zeit, einen lieben Brief zu schreiben, was du an der Gemeinde als liebenswert findest. Dir mal darüber Gedanken zu machen. Dann hat nämlich das ganze Negative. Am 27. Ja. Ist mir damals, 1960 habe ich das aufgesetzt, ja. Da ist mir das so zum Gedanken gekommen. Soweit jetzt über das Entdecken. Jetzt möchten wir die Grundlagen des Glaubens, die Gemeindezugehörigkeit, die Lektion 7 noch miteinander durcharbeiten. So dass ihr zu Hause dann bei Lektion 7, da ist es aus Versehen passiert, aber wahrscheinlich nicht zu Unrecht, dass das alles auf eine Seite gekommen ist. Am Schluss, also habt ihr eine Seite, wo ihr ausfüllen müsst. Normalerweise ist das der Inhalt von 4 Seiten. Aber den ihr da ausfüllen müsst, ist nur dummerweise so hinten hingekommen. Und da soll man sich mal Gedanken machen. Gemeindezugehörigkeit. Wenn wir zum Beispiel Abendmahl nehmen wollen oder wenn wir getauft werden wollen, das hängt mit einer Gemeinde zusammen. Man kann das nicht so auf eigene Faust machen und sagen, so will ich das Abendmahl nehmen. Das heißt, es ist Voraussetzung, dass wir zu einer Gemeinde gehören. Und wie die zusammengesetzt ist, die Gemeinde, das kommt noch. Denn wir sehen schon in der Bibel der Anfang, dass der Mensch für die Gemeinschaft geschaffen wurde, nicht fürs Alleinsein. Und Gott hat einen Rahmen geschaffen, in dem wir uns entwickeln können, unser christliches Leben entwickeln können. Das heißt, wo wir auch mal korrigiert werden, wo auch jemand ist, der uns mal sagt, hey du, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Die Gemeinde Jesu Christi ist der Zusammenschluss der Leute, die wiedergeboren sind, die zur Gemeinde Jesu Christi oder zur Gemeinde Gottes, dazu meine ich jetzt nicht Gemeinde Gottes e.V., sondern allgemein zur Gemeinde Gottes dazugehören. Die zu dieser herausgerufenen Ekklesia gehören. Und diese Ekklesia, die ist örtlich, also eine lokale Gemeinde, und gleichzeitig überzeitlich, über alle Jahrhunderte ist das die Ekklesia. Und wir merken in dieser Berufung und der Bedeutung der lokalen Gemeinde, wo viele Spannungen sind, weil da einfach eine Verschiedenlichkeit, eine Gegensätzlichkeit vorhanden ist. Denke doch an die Jünger, die waren doch auch ganz gegensätzlich, ganz anders. Die waren nicht alle gleich. Aber sie haben Gottes Reich verherrlicht durch die Anbetung, durch die Erbauung und Zurüstung der einzelnen Glieder. Sie haben gelernt miteinander, und sie haben alles getan, was zur Ausbreitung des Evangeliums notwendig war. Sie brauchten eine rechte Einstellung, einen rechten Umgang mit Gott, mit dem Gebet. Sie hatten ihren Platz auszufüllen mit den Gläubigen in der Gemeinde und an ihrem Ort. Und die Einsatzgrundlage, und jetzt denke ich an, wo sitzt sie? Sehe ich sie nicht mehr. Sie hat letztes Mal bezweifelt, dass wir zu wenig mit der Liebe, dass die Liebe ist nämlich die Grundlage, ja genau. Die Liebe ist die Grundlage für das tägliche Leben in der Gemeinde. Dass jeder Einzelne durch unser Vorbild, unsere Hilfsbereitschaft und unsere Wärme sein Herz öffnet für Gott. Also die Liebe ist da die Voraussetzung. Und da heißt es auch, gerettet sein gibt Rettersinn. Wenn also jemand gar kein Bedürfnis hat, andere zu retten, anderen zu helfen, dann zweifle ich daran, ob er selbst gerettet ist. Weil gerettet sein bringt Rettersinn. Und da haben wir aber nicht nur schöne Sachen, die wir in der Gemeinde mit einheimsen dürfen, so die Gemeinschaft und das Zueinandergehörigkeitsgefühl, sondern es gibt auch Aufgaben, zum Beispiel Kostenbewältigung. Und dazu hat Gott was eingesetzt in die Gemeinde, das ist der Zehnte. Dass jeder Gläubige den Zehnten Gott gibt, das heißt, er gibt den Zehnten seines Einkommens in die Gemeinde, und zwar der, wo dich unterweist und dich lehrt, dem steht das zu, dass er das von dir bekommt. Und er muss es dem geben, der ihn unterweist und ihn lehrt. Das ist eine Aufgabe. Das war von Altertum her die Einkünfteteilung, die Gott vorgesehen hat. Und dazu haben wir zum Beispiel hier in der Gemeinde extra so kleine Tütchen, wo wir das draufschreiben können, Zehnten. Als Unterschied zum normalen Opfer oder zu einer Spende. Also ich sehe das so, zum Beispiel eine Spende für einen bestimmten Zweck, da muss ich auch draufschreiben, für was es ist. Und wenn ich ein allgemeines Opfer gebe, kann ich so rangeben. Und wenn ich Zehnten gebe, dann sollte ich das als der Zehnte bezeichnen. Und dann wissen die das, wie die das zu verbuchen haben und für was das vorgesehen ist. Also das ist nicht nur so ein Spaß, das draufzuschreiben, sondern das ist eine ganz schöne Aufgabenteilung. Jeder, der also ein Glied im Leibe Jesu Christi geworden ist, dadurch, dass er sich bekehrt hat, und der Abschluss der Bekehrung war die Wassertaufe, der hat auch das Recht, zur Gemeinde hinzugetan zu werden. Und was macht jetzt den Unterschied eines wahren Gläubigen aus mit einem anderen Menschen? Der wahre Gläubige hat einen regelmäßigen Umgang mit Gott, mit Bibellesen, mit Gebet. Er übernimmt die Aufgaben an der Gemeinde, irgendeine Aufgabe mit Lust oder mit Freude. Und jedes gläubige, dazugehörende Glied zum Hause Gottes kann da mit Lust und Freude irgendetwas tun. Dadurch die Liebe zu den Mitmenschen zeigen. Und die richtige Einstellung, um Gott zu dienen, ist immer die Liebe zu zeigen. So, Johannes, sagst du?
Ganz kurz, und dann nehme ich Fragen, wenn irgendwelche Fragen sind zu dem, was die Heide gehabt hat, dass wir dann noch die Fragen beantworten. Mir geht es heute um die Gaben. Entdecke deine Gaben. Es wird in drei Teile sein. Nächstes Mal geht es ein Stückchen weiter. Arbeite so ein bisschen mit. Es geht um Vollmacht, Engagement und Weisheit. Alle drei Sachen gehören dazu. Das ist also diese Seite, entdecke deine Gaben, erster Teil. Das das ist der Schlüssel für geistliche Frucht, wie du dich in der Gemeinde einbringst, wie du aufgehst. In 1. Korinther Kapitel 12. Also wenn du Gemeindeleben wissen möchtest, wie sieht eine Gemeinde wirklich aus? Lies den 1. Korinther Brief und da steht alles drin, wie eine Gemeinde aussieht. Und du siehst, manchmal ist es ganz furchtbar. Dass sogar Paulus schreibt, so etwas habe ich nicht mal in der Welt gesehen, was ich bei euch sehe. Und so weiter. Das ist also Gemeindeleben, geht's Höhen und Tiefen. Und das war ein Kirchenbrief. 1. Korintherbrief ist ein Kirchenbrief oder die Korintherbriefe sind Briefe. Und glücklicherweise ist uns der erste Brief verloren gegangen. Wenn schon im ersten Brief, den jetzigen, den wir haben, schon so viel Trauriges manchmal und Depressives drinsteht, was muss dann in dem ersten geschrieben gewesen sein? Also auf jeden Fall, Gemeinde ist nicht Rosen, nur ohne Dornen zu haben. Gemeinde ist also auf und ab. Aber in der Gemeinde kannst du dich einbringen. Und wenn du etwas verändern willst, kannst du nur von innen her verändern. Von innen her, als Glied, als Teil des Leibes Jesu. Und wir sind hier eine Freikirche, ganz bewusst. Und wir bringen uns ein ohne Muss und ohne Unterschrift. Und ohne, dass ich mich irgendwie verpflichte. Ich verpflichte mich mit dem Herzen, mit der Seele und mit dem Geist und sage, so, ich bringe mich ein. 1. Korinther Kapitel 12, Vers 4 bis 5. Es gibt verschiedene Arten von Gaben, aber immer derselbe Geist. Es gibt verschiedene Arten von Aufgaben, aber immer derselbe Herr. Und es gibt verschiedene Arten von Wirkungen und es ist immer derselbe Gott. Also der Ursprung ist immer derselbe, aber verschiedene Dienstbereiche. Und die Frage, die wir jetzt in unserem Gabentest machen werden, ist, wo sind deine Stärken? In der Vollmacht? In der Weisheit? Also du weißt alles, wie es läuft, wie es passieren muss, was richtig ist? Oder dann in deinem Einsatz? Und wer alle drei Punkte so richtig zusammenbringt, der hat's geschafft. Und der Test der Gaben ist, und dass du herausfindest, also mein Schwerpunkt, also ich weiß alles, wie es gemacht wird, aber ich tue nichts. Ich habe hier verpasst und so weiter, oder du hast keine Vollmacht, keine Autorität, niemand schickt dich, niemand gebraucht dich, niemand fordert dich auf. Es gehört alles drei dieser Faktoren zusammen. Vollmacht ist auch ein ganz großes Thema, wir werden aber das später betrachten. So, Gott hat Weisheit geschaffen. Das hat er gegeben den Menschen und ohne Weisheit kann man Gott gar nicht dienen. Du musst verstehen, was mache ich da? Was ist das? Was gebe ich da weiter? Und in der Bibel heißt es nur, ein Weiser gewinnt Seelen. Und zur Weisheit gehört dann natürlich, dass du auch die Vollmacht einsetzt, dass du weißt, also diese Autorität habe ich, das steht mir zu, das kann ich mir zutrauen, das darf ich. Das gehört zur Vollmacht. Also wie weit darf ich gehen? Wo sind meine Grenzen? Und wir müssen vielleicht, bevor wir Vollmacht entdecken, herausfinden, wo sind meine Grenzen, aber das später. Martha war sehr engagiert, sehr zu viel. Wer stark engagiert ist, wer sehr aktiv ist, der fängt an, andere zu manipulieren. Schwester, du solltest mehr beten, mehr arbeiten, mehr singen, mehr das und mehr auf die Straße rausgehen, weil du das auch tust. Du gehst immer von dir aus. Martha war sehr engagiert und sie versucht dann sogar über den Herrn Jesus, hey, dann sag doch meiner Schwester, dass sie aufsteht und auch in die Küche kommt. Du siehst, was der Herr Jesus dann gemacht hat. Martha, Martha, du hast sehr viel Sorge und Mühe. Weißt du, Jesus schätzte den Dienst von Martha. Was wäre der Herr Jesus ohne Martha gewesen? Verhungert. Aber wir müssen auch die Vollmacht sehen. Wo kam die Vollmacht? Aus dem Hören auf Gott, sich in der Gegenwart Gottes begeben. Martha hat ihre Schwächen. Und zwar ihre Schwäche war Vollmacht und Weisheit. Sie war so fleißig, aber ihre Schwäche war Vollmacht und Weisheit. Und Jesus reicht das nicht aus. Jesus will uns also vollkommen machen. Also mit Weisheit, mit Vollmacht und Engagement. Martha war stark im Geist, Maria war wieder stark im Geist, das ist wieder ein Problem. Weißt du, so diese nach innen gekehrte Seite, Martha oder Maria, beides verkehrt. Martha war fleißig, Maria war also im Geist sehr stark, Gott sehr hingegeben, eine Betschwester, wartet auf die Entrückung und die Herrlichkeit des Herrn und so weiter. Und auch das ist, dieses ganze Übergeistliche ist ein Fehlverhalten. Es muss also alles ausgewogen sein. Wir sehen das zum Beispiel beim Petrus. Fanatiker sind stark in der Vollmacht. Auf, lasst uns gehen. Wir ziehen hinauf nach Jerusalem, oder oh, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, auch wenn die Offenbarung des Heiligen Geistes da war. Petrus war sehr stark in Vollmacht. Da, nimm diese Bibelstellen, was da drin steht. Und er war Elefant im Porzellanladen. Also was nützt es, wenn du Vollmacht hast, aber keine Weisheit? Es gibt eine Geschichte, das ist natürlich wahrscheinlich ein Witz, da fährt ein Student und Bauer im Zug. Und dann liest der Student Notbremse. Also bitte nicht ziehen, also du wirst bestraft, wenn du eine Notbremse ziehst. Und der Student macht dann und tut so, als wenn er nicht ziehen könnte. Dann sagt der Bauer, kein Problem. Zack, und er zieht und der Zug stoppt. Und was kriegt der Strafe? Dann sagst du, weißt du, Bauer, du hast hier, aber nicht hier. Und genau ist es Vollmacht, Weisheit und Engagement. Wenn du nur hier was hast und hier nichts hast, ist nichts. Wenn du nur hier was hast und hier nichts hast, ist auch nichts. Also es gehört Ausgewogenheit im geistlichen Leben. Also Petrus war so ein Fanatiker. Jona war stark in der Vollmacht, aber schwach im Engagement. Er wusste, was er tun sollte, aber er geht in die falsche Richtung. So, das ist auch, er verwirklicht sich nicht so, wie Gott es wollte, dass er sich verwirklicht. Dann machen wir hier so einen kleinen Test, das kannst du durchstreichen, das hebst du jetzt auf und das bringst dann das dritte Mal oder das vierte Mal, wenn wir wieder kommen, ausgefüllt zu dir. Wie ist deine Ausgangsbasis? Wie bist du? A, B und C, schwungvoll, informiert, aktiv, das gilt also dieses, also Vollmacht, Engagement und Weisheit oder leidenschaftlich, rationell, ich überlege einmal und zähle das ab und wiege es ab oder analytisch. Bin ich spontan überlegt oder gefestigt? Kannst du ja und nein. Und nachher addieren wir das zusammen und dann kommt das Ergebnis, wo liegen deine Stärken und wo liegen deine Schwächen? Und da gibt es einen Schlüssel, da, wo man, wie man das errechnet. Bist du geistgeleitet oder objektiv oder verlässlich? Bist du begeistert, erregt? Weißt du, wenn jemand ganz erregt ist, immer ganz schnell, psch, wie machen's? Ich kann dir sicher sein, übermorgen ist er nicht mehr dabei. Wenn dann Schwierigkeiten auftreten und so weiter. Deshalb, und das ist auch nicht für dich. Weißt du, du musst rausfinden, was liegt mir, was für ein Mensch, was für ein Temperament habe ich. Und Gott benutzt auch die Temperamente und unser Temperament wird durch die Gnade Gottes geheiligt und Gott benutzt jeden. Und wir brauchen dann Ergänzung. Moses war ein melancholischer Phlegmat, melancholisch. Weißt du, er wusste alles, was man machen muss. Er weiß, wie man es macht, aber er schlägt jemand. Wird Mörder, muss fliehen und dergleichen. Und dann, als der Herr ihn wirklich ruft, sagt, Herr, ich kann nicht. Und dann sagt Gott, kein Problem, dein Bruder Aaron, der hilft dir. Und dann, wir müssen dann rausfinden, für manche Aufgaben, wir brauchen immer Ergänzung. Niemand kann alles. Deshalb, wir brauchen einander und wir brauchen Ergänzung. Und dann geht's auf der nächsten Seite weiter. Wie stehst du zur Zeit? Zu deiner Zeit? Und es ist ganz arg wichtig. Wie teilst du deine Zeit aus? Oder auf? Bist du auch da wiederum diese Punkte, wieder die gleichen Fragen? Diese gleichen Fragen werden immer wieder vorkommen, A, B, C. Schwungvoll, leidenschaftlich, zurückhaltend, spontan, emotionell. Oder wie bist du mit deiner Zeit diszipliniert? Es hängt auch sehr viel davon ab, wie du nachher Gott dienst. So, jeder hat geistliche Gaben, das sollte er wissen. Jeder ist von Gott begabt. Es gibt keinen und niemand, der unbegabt wäre. Eine geistliche Gabe ist eine besondere Fähigkeit, die Gott nach seiner Gnade jedem Glied am Leib Christi zugeteilt hat. Du kannst etwas, was der andere nicht kann. Jeder Gläubige hat mindestens eine Gabe, aber ich glaube, dass wir hier in Deutschland, in Europa, durch unsere Bildung, Schulbildung und Wissen mehrere Gaben haben. Wir sind so begnadigt hier in dieser Welt, also wir können also Dinge uns verbessern durch unsere Schulbildung, denn das ist eigentlich, die ersten Christen waren zum großen Teil Analphabeten. Das waren Hilfsschüler, Bauern, Fischer, einfache Leute, sogar im Hohen Rat sagen, das sind ja ungelehrte Leute. Und du siehst, was Gott aus ungelehrten Leuten machen kann. Aber was kann Gott aus gelehrten Leuten machen? Denk an Apostel Paulus. Also Gott kann einen benutzen und wir haben Schulbildung, Abitur, Studium etc. Und Gott kann diese Fähigkeiten, also er kann schon das Wissen nehmen, das vorhanden ist. Und Gott nimmt immer das vorhandene Wissen und baut dann auf. Moses war unterwiesen in aller Weisheit Ägyptens und er kannte die Wüste Sinai. Das war für ihn kein Fremdwort. Er war belesen, er kannte alle Tricks, er wusste alle Kniffe, er wusste und so weiter. Er war ja belesen. Und Gott hat Moses benutzt, in seiner Weisheit Kinder Israel nachher zu führen und ihnen das Gesetz Gottes zu geben. Paulus, das Christentum wäre nie Christentum geworden, wenn wir Paulus nicht gehabt hätten. Einen gebildeten, hochgebildeten Pharisäer, der in der Weisheit am Fuße von Gamaliel gelernt hat, einem fast einen Heiligen im Judentum, und er war unterwiesen und er konnte so die Basis legen, das Fundament legen, viel weiter. Natürlich gab es dann nachher auch andere. Apollos war ein beredeter Mann
Und dann Priscilla und Aquila, diese zwei, die nachher Gott dienen, die haben noch die Ergänzung dazu gefügt. Also wir ergänzen uns gegenseitig. Reich Gottes ist nicht nur Paulus, Reich Gottes ist nicht nur Petrus, Reich Gottes ist nicht nur irgendeiner dieser Apostel. Nein, das ist die Fülle. Wie lange behält man so seine Gabe? Eigentlich, wenn Gott einen Menschen beruft, sei bitte vorsichtig, was ich jetzt sage, und ich sage dir eine Wahrheit. Wenn Gott einen Menschen beruft, beruft ihn für das ganze Leben. Ich denke nur an König Saul. König Saul war König gesalbt und als König hat, obwohl versagt und der Geist Gottes ist von ihm gewichen, er war immer König. Und David sagt, ich werde mich nicht an diesem König vergreifen. Also deine Berufung, dein Charisma, das Gott in deine Wiege hineingelegt hat, das bleibt für dich dein Leben lang. Jemand hat einmal gesagt, wenn ein berufener Prediger, Pastor abfällt, dann wird er guter Versicherungsvertreter. Der kann reden, der kann mitteilen, der kann Leute überzeugen, dass sie selbst, obwohl sie schon eine Versicherung haben, nochmals eine Versicherung kaufen. Nur als Beispiel. Also das Charisma bleibt. Natürlich, ob der Heilige Geist da bleibt, ist eine andere Frage. Aber das Charisma bleibt. Auch wenn wir bestimmte Gaben nicht haben, sind wir noch lange nicht aus der Verantwortung entlassen. Wenn Not am Mann ist, dann musst du alles machen. Ein Allround-Mensch sein. Und für nichts zu schade sein. Also das gehört auch dazu, wenn du also keine Gabe hast, sagst, das liegt nicht mein Charisma. Und für mich war das auch so, als ich auf die Bibelschule kam und kam ein bisschen zu früh, weil wir geheiratet haben, komme ich hin und was macht der Bibelschulleiter? Bruder Matthäus, schön, dass du kommst. Wir müssen die ganzen Zimmer der Bibelschüler tapezieren. Und ich habe nichts anderes wie 3 Wochen lang nur die Wohnung, die Zimmer tapeziert. Aber ich bin Gott dankbar, ich habe es tapezieren gelernt. Heute weiß ich, wie man tapeziert. Also deshalb, es ist gar nicht so schlimm. Und ich kam auf die Bibelschule und habe gesagt, Mensch, ich bin doch gekommen, um Wort Gottes zu studieren. Nein, zuerst mal praktische Arbeit, also sei nicht zu schade für gar nichts, tu das, was gerade so ankommt. In der Bibel heißt es einmal so ganz praktisch, tu dir, was dir vor der Hand kommt. So was du gerade ist, das machst du. Und das, was du nicht kannst, dann gibst du jemand weiter oder delegierst. Es ist auch ganz wichtig im Leben eines Dieners Gottes, dass man delegiert. Kannst du das nicht machen? Ich bin so froh, dass wir Geschwister haben, wo ich dann delegieren kann. Kannst du das nicht machen? Kannst du dich da nicht nachfragen oder dich darum kümmern? Nicht jeder hat die Gabe der Geisterunterscheidung, aber manchmal sind wir gefordert, bestimmte Dinge zu prüfen, und zwar für uns persönlich zuerst einmal. Wie viele Gaben gibt es? Das ist jetzt eure Hausaufgabe, die ich jetzt euch weitergebe. Schreib aus Römer 12, aus 1. Korinther 12 und Epheser 4 und mach eine Liste dieser Gaben. Wie viele Gaben gibt es? Wie viele Gaben gibt es? Und du wirst verblüfft sein. Und dann versuche mal, so synonyme Worte dafür zu finden, für diese Gabe. Und du wirst verblüfft sein, wie vielschichtig diese Gaben sind. So ähnliche Worte, also für die bestimmten Gaben. Da wirst du feststellen, da fallen die Gaben zusammen. Gaben des Wortes, Gaben des Dienstes, Gaben der Nächstenliebe. Es sind verschiedene Formen der Gaben. Und schreib mal diese Gaben, liste mal sie auf und einfach mal ein Blatt und dann halt es fest. Jetzt kommen wir zu den Punkten, wie man seine Gaben entdeckt. Ganz praktisch zuerst einmal, öffne dich im Gebet Gott. Sei offen für Entdeckungen und Erfahrungen. Lies, höre, werde sensibel. Was liegt mir? Und gerade an diesen Listen A, B, C, was ich euch gegeben habe. Nächstes Mal kommen mehr Listen dazu. Da geht es darum, dass du deine Gaben entdeckst. Was liegt mir? Und du musst sie erstmal abwägen, damit du Balance in deinem Leben findest. Das liegt mir. Mir liegt zum Beispiel, ihr sagt es jetzt nicht, dir liegt es vielleicht das Kochen oder dir liegt es, auf Gäste zuzugehen. Manchen Leuten liegt es, auf Menschen zuzugehen und manchen Leuten, die dienen lieber im Hintergrund und arbeiten dort. Also du hast bestimmte Qualitäten, was dir liegt und nicht liegt. Schon das entscheidet über deine Dienste. So, sei bereit, deine entdeckten Gaben einzusetzen, mal zu probieren. Kann ich überhaupt sprechen? Wie liegt es mir? Dass du vielleicht nicht predigen kannst, ist noch gar kein großes Problem. Ich weiß noch, meine erste Predigt, dann plötzlich kommt mein Pastor und sagt, könntest du eine Bibelstunde, ich kann noch nicht kommen, kannst du die Bibelstunde halten? Ich habe schon mal so eine Andacht für mich ausgearbeitet über Abraham und mehrere Seiten, so ein halbes Heft schon voll über Abraham. Ich habe gesagt, ja, ich kann es machen. Und dann stehe ich vorne, was passiert? Mir fangen an, die Zeilen zu schwimmen, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Und nach ein paar Minuten habe ich gesagt, Geschwister, lass uns auf die Knie gehen und beten. Und es heißt noch nicht, wenn du nicht kannst. Weißt du, du hast in vielem keine Übung. Und Übung macht dich erst zum Meister. Wenn du eine Berufung hast, das liegt dir, aber ich war nicht. Weißt du, sowas ist mir noch nie passiert. Ich habe zu Hause geübt, ich stand vorm Spiegel und habe alles gemacht. Und in dem Moment, wo du das vortragen musst, so wie jetzt im Deutschland sucht den Superstar, da war einer, der sollte vorsingen und fällt in Ohnmacht beim Vorsingen. Was nützt die ganze Vorbereitung und der ganze Training? Ich kann den Mann verstehen. Oder der andere macht den Hosen, während er vorne steht. Aus Aufregung. Also die Aufregung ist da, aber es ist gut, dass die Aufregung da ist. Du lernst, allein auf den Herrn zu vertrauen. Das Motiv muss stimmen in deinem Leben. Wenn wir nicht bereit sind, unsere Gaben einzusetzen, warum sollte Gott uns dann zeigen, was für Gaben wir haben? Verstehst du? Sei bereit, sag, Herr, ich möchte dir dienen und gib mir Erkenntnis über diese Sachen. Dann wäre die nächste Frage, bevor du hier an deine Gaben rangehst, wie viele Stunden pro Woche wärst du bereit für den Einsatz und die Entwicklung dieser Gabe? Wie viele Stunden pro Woche wärst du bereit, das einzusetzen? Weißt du, Übung macht den Meister. Wie viele Stunden wirst du bereit, dafür zu beten, dich vorzubereiten? Spurgeon hat einmal gesagt, ein Prediger aus England, ein guter Prediger, der sagt, er braucht für eine Predigt 36 Stunden, um vorzubereiten. Dann weißt du, wie eine Predigt entsteht. 36 Stunden für eine Predigt. Und das ist also, da musst du dran arbeiten und dich einsetzen. Wie viele Stunden pro Woche wärst du bereit, dies und jenes zu tun? Mach dich also sachkundig, studiere diesbezüglich, was sagt die Bibel zu diesem Dienst. Besprich das mit deiner Gemeindeleitung, dem Pastor. Ich habe einen Ruf und dergleichen. Und erwarte nicht, dass er dich sofort einsetzt, aber er registriert es. Und ich meine, wenn ich hier euer Pastor bin, ich registriere es. Und ich freue mich über jeden, der sagt, ich möchte Gott dienen. Und vielleicht wissen wir noch nicht, wo du dein Platz ist, aber wir haben die Geistesleitung. Und dann heißt es, Apostel Paulus, Antiochien, diese Antiochien-Gemeinde, und da waren vier charismatische Diener, geisterfüllte Diener, qualifizierte Diener. Der eine ist beim Herodes sogar Kollege gewesen, mit Herodes in der Schule gegangen, mit Herodes ausgebildet worden. Also es waren Profis. Und dann heißt es, und sie dienten dem Herrn. Und während sie dem Herrn dienten und fasteten und beteten, und plötzlich sprach der Heilige Geist, sondert mir aus. Und so sind die ersten Missionare ausgeschickt worden. Also dann, während du Gott dienst, während du dich Gott hingibst, plötzlich sagt der Heilige Geist, hör mal, wir müssen uns trennen. Du gehst jetzt aufs Missionsfeld. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir Leute von Berlin vielleicht aufs Missionsfeld schicken könnten. Warum nicht? Wir haben das immer wieder getan und wir haben immer wieder Leute unterstützt, die dann aufs Missionsfeld gegangen sind. Bitte, auch nach Haiti. Wir haben ein Missionar-Ehepaar nach Haiti ausgeschickt, die auch dort irgendwo arbeiten. Wir kriegen keinen Kontakt zu ihm. Das ist nur eine Familie aus unserer Gemeinde. Oder nach Nepal. Oder nach Brasilien. Um Gott zu dienen. Okay, mach dich so sachkundig. Du wirst deine Gabe nicht finden, solange du nicht weißt, welche Gaben du überhaupt hast. Finde also jemand, der eine Gabe bereits hat. Und schau, ist das vielleicht das, was ich auch machen könnte und sollte? Versuch einmal, jemanden zu beobachten, mal eine Weile, während sie Gott dienten in der Gemeinde in Antiochien. Und frag ihn, sag mal, Bruder, wie hast du die Gabe entdeckt? Wie bist du da drauf gekommen? Wie bist du in die Sache da hineingewachsen? Vielleicht hilft es dir. Also, wir lernen voneinander und zum Beispiel Timotheus, er war ein sehr sensibler Bursche und Paulus hat ihn mitgenommen auf der Reise, sagt, guck mal, probier's mal. Vielleicht so, du gehst mal mit und schaust zu, ob das wirklich so deine Veranlagung ist. Teste mal, was dir wirklich Freude macht, indem du mal probierst irgendetwas. Du sagst, also mir liegt Singen und ich hätte Spaß, Gott zu loben und zu preisen im Singen. Und dann ja, probier's mal, dann gehst in den Chor, wir haben das ja hier, diese Möglichkeit, oder sagst du, ich habe da auch ein schönes Lied einstudiert, oder wie unsere Schwester heute Morgen in Deutsch ein Gedicht übersetzt und dann auch in Russisch, du hast in Russisch viel besser Vortrag. Das war dynamisch. dann sieht man, wie arm doch die deutsche Sprache ist. Und dergleichen. Aber das, du kannst, oder ein Gedicht vortragen, was es auch immer ist, du entdeckst deine Qualität und deshalb finde heraus, was hat Gott dir gegeben. Und du hast etwas, was der andere nicht hat. Und sei stolz darauf. Und danke Gott dafür. Also teste. Und es ist Gottes Plan so, dass das, was dir Freude macht, auch der Wille Gottes ist. Das, was dir absolut keine Freude hat, macht, lass die Finger weg. Das kannst du vielleicht nochmal zwischendurch mal tun. Vielleicht kommst du auch mal da hinten. Und ja, lass es diese Sachen liegen, an denen musst du nicht arbeiten. Du musst nicht an deinen Schwächen arbeiten, sondern an deinen Stärken. Nicht an deinen Schwächen. Ja, Doris und Gisela, wie seid ihr reingekommen im Singen? Wir haben eine Not am Mann gehabt und Doris hat plötzlich Gitarre spielen angefangen und plötzlich kamen sie mitten rein in der Arbeit. Und wir kommen in die Arbeit hinein. Meine eigene Tochter, da fiel die Anbetungsleiterin aus und hat gesagt, du, wir haben so das grüne Büchlein und du kannst diese Chorus, das konnte sie am Klavier so langsam spielen. Ich habe gesagt, hi, Lilian, und du wirst jetzt so uns die Lieder begleiten. Du musst heute Abend spielen. Wir haben niemanden zu spielen. Und die war vielleicht 10 oder 11 Jahre alt. Und das Kind hat angefangen zu spielen und seitdem kommt sie nicht mehr weg. Seitdem macht sie Musik, seitdem hat Musik ihr Freude gemacht. Man kommt hinein. Oft ist es so, man wird ins Wasser geworfen. Schwimm oder ertrink. Und dann merkst du plötzlich, Mensch, ich kann's, das geht. Wenn du diese Menschenscheu überwindest, das ist das Schlimmste. Menschenfurcht ist ein großes Handicap, das einen hindert, seine Gaben zu gebrauchen. Welche Aufgaben haben dir bisher Freude gemacht? Gehst du mal, mach Bilanz über dein Leben. Was hast du schon irgendwo gemacht, im Verein, im Club, in der Schule? Was lag dir in der Schule? Warst du immer Klassensprecher und Klassenclown? Was warst du in der Schule? Weißt du, von daher schon allein von deiner Bestimmung, deine Erwählung, dein Charisma geht schon von Kindheit an. Was warst du im Kindergarten? Und frag dich, was war ich schon in meinem Leben irgendwo? War ich so ein Helfer, immer so ein Unterstützer, immer irgendjemand? War ich ein Einzelgänger? Frag dich. Welche Tätigkeiten bereiten dir am allermeisten Angst und Unwohlsein? Dann fängst du an zu schwitzen, fällst in Ohnmacht. Und deshalb ist es wichtig, experimentiere so viel wie möglich mit deinen Gaben. Teste, das liegt, das nicht. Plus und Minus. Und so sind wir Menschen aufgelegt, wir sind ausgerichtet, Plus und Minus. Und so findest du heraus, was deine Gabe ist, was dir Freude macht und was die Freude nie macht und nie machen wird. Und deshalb musst du auch jetzt gar nicht groß versuchen heute Abend. Aber du siehst in der Gemeinde eine Lücke, das kann schon eigentlich so eine Aufgabe sein. Du siehst, Mensch, da ist niemand da, der die Leute an der Tür begrüßt. Nur als Beispiel, so sind Leute reingekommen. Da kommt jemand und sagt, ich denke an Gertrud, kann ich diesen Dienst machen an der Tür? Und plötzlich wächst du hinein in diese Arbeit, es macht dir Spaß und Freude und jetzt geht sie nicht mehr weg von dem Platz. Und ich finde es toll. Du musst deinen Platz in der Gemeinde herausfinden. Wenn du eine Lücke siehst, da ist irgendjemand nicht da. Oder so, dann springst rein und irgendwie in dem Moment merkst du, das geht auch. Eine Aufgabe, die niemand ausfüllt. Und vielleicht entspricht diese Aufgabe gerade deiner Veranlagung. Und manchmal lässt Gott so Notsituationen zu. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheit, dass wir wieder draufkommen. So, schreib mal alle deine Gaben auf, die du mal irgendwo in deinem Leben gehabt hast und probiert hast, das probiert und das probiert. Vielleicht hast du Musikschule besucht und Musik, ein Instrument spielen gelernt. Wo ist dein Instrument? Es liegt brach. Oder, Schwester, du kannst zeichnen und malen. Das ist auch eine Gabe. Wir haben so viele Talente. Wir müssen nicht immer geistliche Gaben suchen. Gott will uns irdisch gebrauchen und nicht geistlich. Das Geistliche, werden wir nachher im Himmel zu Genüge tun. Aber jetzt für irdische Gaben Freude machen. Wir haben in Stuttgart eine Schwester, eine alte Kindergärtnerin gehabt. Und die Kindergärtnerin, zwei Kindergärtnerinnen wohnten zusammen. Und wisst ihr, was die gemacht haben? Geburtstagskarten gemalt. Für die Geschwister. Die haben also die Geburtstagskarten uns vorgemalt. Und dann mussten wir nur noch hinschreiben, liebe Schwester oder lieber Bruder, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Selbst ausgemalte Karten. Und die kamen fantastisch an. Besser als die gekauften Karten. Und sie fühlten sich von Gott gebraucht. Und manche haben diese Karten nachher sogar noch nachgeduckt, weil sie so schön waren. Einfach gebrauche dein Talent, dein Zeichentalent, dein Handwerkstalent. Du hast bestimmte Talente, gebrauche sie. Denn die natürlichen Talente sind auch meistens geistliche Talente. Da, wo du dich im Natürlichen glücklich fühlst. Petrus war Fischer. Und er fühlte sich beim Fischer mal am meisten wohl. Und dann sagte der Herr, gut, du bist ein Fischer und ich will aus dir Menschenfischer machen. Also ich will dich eine höhere Dimension deines, für deinen Dienst geben. Überprüfe nüchtern deine Wirksamkeit, die Wirksamkeit deiner Gaben. Wenn du zum Beispiel die Gabe der Heilung hast und du hast schon für irgendjemand mal gebetet und gesagt, darf ich für dich beten? Und der Kerl ist gesund geworden. Dann fang an, weiterzumachen. Wenn du Resultate in Heilung bekommen hast, setz den Namen Jesu ein. Und manche Leute von uns hier, die kommen aus der Esoterik-Szene. Du schüttelst diese Esoterik-Szene ab und sagst, also ich will mit dem alten Leben von früher nichts zu tun haben. Ich bin jetzt Kind Gottes, ich gehöre Jesus. Ich bin mit dem Herrn verbunden und jetzt diene ich im Namen Jesu. Und mir lag das Heilen. Ich diente Gott in dieser Gabe. Und ich habe nur dem Teufel gedient. Bis jetzt. Und jetzt möchte ich im Namen Jesu einfach in der Kraft Gottes dienen und Menschen verherrlichen. Ich habe in Heilbronn, in Heilbronn habe ich eine Schwester gehabt, die kam aus der esoterischen Szene, die war bis hier in der Esoterik. Und wenn die an Leuten vorbeikam, hat sie sofort gespürt, der hat Nieren, der hat Lunge, der hat, was weiß ich, der hat sofort dazu beim Vorbeigehen an den Leuten gespürt und hat mir gesagt, der Bruder hat so und so. Weißt du, jetzt weiß ich nicht, ist die Gabe von Gott oder vom Teufel? Der Teufel hat keine Gaben, Nummer eins. Der Teufel missbraucht die Gaben, die Gott den Menschen gegeben hat. Der Herr kam und so weiter. Herr, vielleicht machst du Folgendes. Du nimmst mal Abstand von all dem, was bisher, egal wenn du alles fühlst, kümmere dich nicht um diese Gaben. Das interessiert dich nicht, du willst Abstand. Und dann sag, Herr, war die Gabe von dir, lass es wiederkommen. War die Gabe nicht von dir, nimm es weg für immer. Und diese Schwester hat dann eine Weile Abstand genommen von dieser Geschichte. Und dann, nach einer Weile kam sie, weißt du, der Herr redet zu mir, meine Gabe ist es, aber der Teufel hat es missbraucht. Der Teufel hat mich auf eine falsche Fährte gebracht. Der Teufel hat mich mit falschen Leuten zusammengebracht. Und weißt du, Gott hat dir Gaben gegeben und der Teufel ist ein Räuber, Dieb und Mörder. Und er nimmt dir die Gabe, die Gott in dein Leben hineingelegt hat. Das hast du unter Umständen sogar schon gehabt, da, bevor du Esoterik, bevor du diese ganze New Age Fimmel und alles gehabt hast. Das lag in dir drin. Ich möchte Menschen helfen. Ich möchte Menschen heilen. Ich möchte Menschen ermutigen. Ich möchte, und dann kamen so ein paar Leute, die haben gesagt, genau das ist es, entwickle dich. Aber ohne Gott und ohne den Heiligen Geist und ohne Jesus Christus. Und wenn du dann konsequent bist, das Alte rausschmeißt, entrümpelst und dann mit Gottes Hilfe und sagst so, ich bete jetzt im Namen Jesu. Und in der Bibel heißt es, alle, die im Namen Jesu beten, verfluchen Jesus nicht. Alle, die im Namen Jesus den Menschen dienen, dienen nicht dem Teufel, können nicht. Denn der Teufel hält Jesus nicht aus. Im Namen Jesu. Und da scheinen sich die Geister. So, also wenn du aus der Esoterik kommst, dann gibt es eine Möglichkeit, zuerst mal Schluss. Alles raus in den Container. Alles entrümpeln und jetzt fängst du ganz neu. Natürlich bist du vorbelastet und vorprogrammiert und du denkst, Mensch, das ist genauso wie bei Reiki oder ist genauso wie das und so weiter. Weil der Teufel einen so verdreht hat, der Teufel ist einer, der durcheinander bringt. Aber in dem Moment, wo du dich ganz Christus hingibst und es alles vergisst, Herr, ich vergesse, was da hinten ist. Paulus war ein Pharisäer, Paulus war ein Rabbin, ein Jude und er sagt, ich achte alles für Scheiße, auf Deutsch gesagt für Kot. Das sagt er, ich achte alles für Kot, ich will damit nichts mehr zu tun haben, ich möchte jetzt Christus bringen. Und deshalb ist es, also sei ungeniert, wenn du dann, aber du musst dich zuerst einmal reinigen von allem der Vergangenheit und dann sagst du, jetzt fange ich ganz neu an, 3 Tage in der Wüste, nein, 3 Tage blind und dann 14 Jahre oder ja so viele Jahre in der Wüste, was er da verbracht hat und jetzt fängt er ganz neu Gott dienen in der Autorität, die Christus ihm gibt. Also das ist der Weg, wenn du die Gabe des Lehrens hast, weißt du, und die Leute hören dir zu und du kannst Geschichten erzählen, die sind begeistert, es fängt schon an, Opa, erzähl mir noch eine Geschichte. Weißt du, wenn du Geschichten erzählen kannst und es liegt das Verkündigen, dann gebrauche diese Gabe. Du hast die Gabe des Lehrens. Und den Leuten was beizubringen, den Leuten was zu zeigen, was vorzumachen. Wenn du die Gabe der Leitung hast, dann folge dieser Gabe. Weißt du, es gibt Leute, die Gabe der Leitung haben. Wir machen einen Kreis, nehmen wir mal an. Und weißt du, du stehst irgendwo am Rand. Und das ist die Gabe der Leitung, wie du die Gabe der Leitung ganz gut erkennen kannst. Weißt du, du bist irgendwie so eine Randfigur und irgendwie, ich weiß nicht, plötzlich bist du im Mittelpunkt und übernimmst die Führung und trägst die Fahne. Das ist die Gabe der Leitung. Weißt du, Leute sagen, mach du das. Verstehst du, oder übergeben dir die Verantwortung und traust dir zu, die Verantwortung zu übernehmen. Du hast die Gabe der Leitung. Es ist ganz einfach. Finde heraus, weißt du, es gibt so richtig richtige Temperamente, die dazu prädestiniert sind. Ich denke, gut, darauf kannst du darauf achten. Das spielt eine ganz große Rolle, die Temperamente, die der Mensch hat, diese vier Temperamente. Eigentlich gibt es nicht vier, sondern 12. Im Grunde genommen, das hängt von deinem Blut ab und zur Zusammensetzung deines Blutes, wie dick und dünn dein Blut ist. Aber es gibt Leute, die cholerisch sind, die sehen die Vision. Weißt du, Choleriker sind Menschen, die sehen nicht das kleine kickeles Zeug. Die sehen immer das Große, die Vision, das Ziel und so weiter. Menschen, die immer so Ziele haben und sich Ziele vorsetzen, haben die Gabe der Leitung. Entdecke. Verstehst du, wenn das in deinem Leben ist? Aber du kannst auch, wenn du ein Melancholiker bist, du kannst dich hinsetzen, zuhören, mit den Weinen weinen und mit den Lachen lachen. Dann hast du eine Qualität des Seelsorgers. Du kannst zuhören, du kannst dir Zeit nehmen für diese Menschen. Finde heraus, welche Wirkungen und welche Art von Menschen sind. Gott missbraucht uns nicht, Gott gebraucht uns immer in unserer Art. Gott segnete die Tiere in der Schöpfung, jeder nach seiner Art. Du bist gesegnet in deiner Art. Du kannst zuhören, sagst, ich werde beten für dich, und du betest gerne. Es gibt Leute, die nicht gerne beten. Ist es Sünde, nicht gerne zu beten? Es liegt dir nicht, verstehst du? Du denkst dem Herrgott die Zeit stehlen, verstehst du, jetzt beten, wir müssen arbeiten. Verstehst du, diese Extreme? Aber es gibt Menschen, die beten. Und deshalb, es gibt Menschen, die Phlegmatiker, weißt du, die Phlegmatiker sind die besten Gemeindesekretäre. Also die können da die Zehnerliste und die Fünferliste und die zählen ganz genau und so weiter. Und die haben Spaß. Und ein Phlegmatiker, der bleibt treu und dient Gott und so weiter. Du hast Qualitäten, jeder Mensch hat eine Qualität und entdecke sie. Und die Sanguiniker, die reden gerne. Petrus war ein Sanguiniker, Moses war ein Melancholiker, Paulus war ein Choleriker. So nur, dass du die Gestalt und Typen siehst. Und Gott gebraucht jeden an seinem Art. Unser Temperament muss nur geheiligt werden. Unser Temperament muss nur geheiligt werden. Und wenn unser Temperament Gott geweiht ist, dann kann Gott, weißt du, dann kann Gott diese Ecken und Kanten abschleifen. Was noch nicht ist. Der kann so einen cholerischen Melancholiker machen. Oder der kann so einen melancholischen Choleriker draus machen. Du kannst alles. Denn guck mal, Gott hat aus Moses einen Führer gemacht. Obwohl er, ja, sich dazu nicht berufen fühlte groß. Dann ist es sehr wichtig, suche das Urteil der anderen. Ganz besonders betrifft der Gabe. Frag doch irgendjemand, deine Schwester, wir werden nachher beim Gabentest machen, wir werden nachher in 2 und 2, wir werden einander abfragen nach dieser Liste, die wir hier entworfen haben und so weiter. Was denkst du, nachdem du wirst deine Liste der anderen Person geben und dann werden wir uns gegenseitig abfragen, was denkst du, was für Qualität ich demnach nach dieser Liste habe? Was sind meine Fähigkeiten? Was denkst du? Aber vielfach sehen wir kennen uns als Gemeinde. So, du weißt, was für Fähigkeiten da sind. Nicht. Aber deshalb, wir werden diese Liste durcharbeiten und wir werden uns dann einander abfragen. So, was denkst du? Und dann erzählst du deine Geschichte und ich bin überzeugt, wo 2 eins werden, sie werden einander entdecken, plötzlich und spüren, ja, guck mal, das ist. Und dann ist was ganz wichtig, dass du andere Christen kontrollieren lässt. Du, habe ich heute schön gesungen? Habe ich heute gut gepredigt? Habe ich heute recht gemacht? Weißt du, wir brauchen die Bestätigung anderer. Wir brauchen die Bestätigung unserer Geschwister. Das ist nicht also Schmeichelei oder was Falsches. Weißt du, wenn die Leute sollen ein Feedback, du brauchst ein Feedback. War ein Segen da? War kein Segen da? Hat es dir gut getan? Hat das Essen dir geschmeckt, das ich dir gekocht habe? Oder der Kuchen? War der okay? Verstehst du? Wir brauchen ein Feedback. Und deshalb ist die Kontrolle sehr wichtig für unsere Gaben. Wir gehen weiter. Schreib auf, nicht schreibe auf, sondern schreib auf, was dir Freude macht. Und da habe ich 3, 4 Punkte immer wieder. Das macht dir sehr viel Freude, das macht dir viel Freude, das macht dir mäßig Freude und das macht dir überhaupt keine Freude. Schreib dir auf, das ist eine ganze große, lange Liste. Also, was macht dir Freude? Was macht dir überhaupt keine Freude? Was macht dir mäßig Freude? Detaillierte Pläne zu entwerfen, wie bestimmte Ziele erreichen. Weißt du, planst gerne. Du hast ein Charisma des Planens. Weißt du, du entwirfst gerne. Oder mit anderen Kulturen umzugehen. Dich interessiert Afrika, dich interessiert Südamerika, dich interessiert Asien. Weißt du, dann in dir steckt ein Missionar unter Umständen drin. Du bist flexibel für Missionen, bist offen. So, oder du bist ohne Ehepaar und Familie. und so weiter, dann kannst du Gott dich unter Umständen gerade so hinausschicken als wirklich Bibelübersetzer. Oder dir liegen die Nichtchristen. Du kommst mit Christen so schlecht aus. Dir liegen die Nichtchristen. Weißt du, was du bist? Ein Evangelist. Und wir haben eine Studie für eine Gemeindewachstumsorganisation mal in unserer Gemeinde in Heilbronn gemacht. Und wir haben festgestellt, 1/3 unserer Leute sind Evangelisten. Und 2/3 ganz was anderes. Also, weißt du, die ganze Gemeinde kann nicht evangelistisch sein. Da ist 1/3. Und deshalb, wir haben festgestellt, und tatsächlich diese Forscher, da waren Studenten, die dann in unserer Gemeinde die Leute befragt haben, hin und her. Und die haben festgestellt, 1/3. Und tatsächlich, das waren die Evangelisten, die haben nicht gesehen, dass sie auf der Straße predigen. Aber von dem, was sie sich erzählt haben, was sie berichtet haben, und wie diese Fragen beantworten, wie solche Listen hier ausgefüllt haben, die können es nicht lassen, von Jesus zu reden. Bei denen brennt's. Und nicht nur, dass sie nur neu bekehrt werden, denn in der ersten Liebe, nein, sogar schon alte Christen, die müssen immer wieder. Oder wir haben mal Ältestenwahl in der Gemeinde gehabt. Also mal, ich dachte mal, wir müssen das mal machen. Und wir haben dann einige Geschäftsleute gehabt. Wir haben gedacht, guck mal, die sind im Geschäft erfolgreich. Die können auch in der Gemeinde erfolgreich sein, aber dieses Käse gewesen. Und dann war ein alter Bruder, der war mal so meine rechte Hand zeitweise, aber der war schon alt und pensioniert und dergleichen. Und dann haben wir alle aufgesetzt und den nicht auf die Liste gesetzt bei der Wahl als Ältester. Und was haben die Leute gewählt? Den Bruder als Ältester. Wenn die Leute Probleme hatten in der Gemeinde, die kamen so, Bruder Schroff hieß der, glaube ich, gell? Bruder Schroff, würdest du nicht mit uns beten? Und sie kam, und ich war so froh, die müssen nicht zu mir kommen zum Gebet, die können zu dem Bruder in der Gemeinde gehen. Und vielleicht bist du ein Ältester und du weißt gar nicht mal, dass du ein Ältester bist. Deshalb, ich halte nichts von gewählten Ältesten, sondern vom Heiligen Geist delegierte und eingesetzte Älteste. Die Leute wissen, die finden ganz schnell raus, der hat die Salbung. Der hat die Salbung. Und die gehen hin und sagen, könntest du nicht mit mir beten? Das kann manchmal auch eine ältere Schwester oder älterer Bruder sein. Es geht nicht um Titel im Dienst Gottes. Es geht um geistliche Leitung und geistliche Berufung. Und deshalb, geh diese Liste durch. Was macht mir Spaß, in Zungen zu beten? Oder dann weißt du schon, in welche Richtung du gehst. Oder, dir machen unangemeldete Besucher gar nichts aus. Du freust dich und hast immer ein Essen, was im Kühlschrank bereit. Also du hast ein offenes Haus. Du hast die Gabe des Herbergens. Und zu dir bestimmt werden mal ein paar Engel mal vorbeikommen. Oder du fühlst einfach so eine Last, dich um Menschen zu kümmern, die am Rande der Gesellschaft stehen. Oder für Dinge zu beten, die Naturgesetze durchbrechen, also geistliche Kampf, geistliche Führung. Oder du hast musikalische Fähigkeiten, dir liegt Musik, du singst gerne, spielst gerne. Du solltest aufhören, Musik zu hören, sondern du solltest anfangen, Musik zu machen. Oder malen, was das auch immer ist. So, das werden wir, diese Liste ausfüllen. Füll es aus, bete drüber, denk drüber nach, was liegt mir. Sehr viel mäßig oder überhaupt nicht. Zum Beispiel großzügig mein Geld und meinen Besitz für die Arbeit im Reich Gottes zur Verfügung zu stellen. Nicht jeder hat die Gabe. Aber wenn du volles Konto hast und Geld hast, dann hast du die Gabe des Gebens. Und einer, der kein Geld hat, hat nicht die Gabe des Gebens, muss aber nicht. Aber der kann sich selber geben. Der kann sich selbst Gott zur Verfügung stellen. Es gibt andere Formen der Hingabe und nicht immer Geld. Zum Beispiel den Zehnten an der Zeit. Also ich habe Leute kennengelernt und die haben gesagt, Bruder Matthäus, ich würde so gerne Zehnten geben, aber ich kann keinen Zehnten geben. Ich habe gar keinen. Mein Mann gibt mir kein Haushaltsgeld und etc. Da habe ich gesagt, gut, dann gib doch den Zehnten an deiner Zeit. Was hast du damals, als du gearbeitet hast, verdient oder was wäre so der Zehnte bei euch und so weiter, rechne mal aus. Und dann versuch so viel Zeit eben Fürbitte für jemand da zu sein, versuch das und so weiter. Und es gibt Mittel und Wege. Wenn du etwas nicht kannst, aber es liegt dir, du möchtest gerne geben und es ist dir jetzt noch nicht gegeben, aber irgendwie versuch auf Umwegen deine Gabe zu entfalten. Okay, und die nächsten Punkte, die wir das nächste Mal betrachten werden, ich möchte stärker als bisher, das wird die nächste Fragebogen sein und ich habe schon Erfahrung hier und da gemacht, also da werden wir konkret und ich habe die folgende Aussage trifft auf mich zu, wir werden diese Liste wieder neu anwenden und es fällt mir sehr leicht oder wieder leicht oder noch schwerer oder weder noch und so weiter. Und dann werden wir auch konkret sein bei der nächsten Frage. Ich wäre bereit. Und das auf Gemeinde bezogen, auf deine Umgebung bezogen. Denn die Gemeinde ist nicht nur hier, die Gemeinde ist auch daheim. Die Gemeinde ist da, wo du lebst. Die Gemeinde, das sind die Medien. Wenn ich daran denke, was wir für eine Möglichkeit jetzt durch unser Internet haben. Also wir haben das letzte Jahr, dank der Gnade Gottes, über 300.000 Anrufe gehabt, die unsere Predigten gehört haben. Und dann haben die Leute diese Predigten kopiert. Und dann haben die noch weitergegeben im Hauskreis und hin und her. Eine Möglichkeit, unser Bruder sitzt da hinten nur und nimmt es auf, unser Gerhard, jetzt insbesondere, setzt ins Internet und mit aller Mühe und die Leute hören die Predigt. Und wehe, wenn eine Predigt nicht erscheint, dann laufen sie amok. Oder nicht erreichbar ist oder irgendein Fehler ist. Aber, und du siehst, die Leute warten regelrecht. Und das ist ein Dienst und das kannst du sogar von hinten tun. Oder ich habe, was mir mal ein Bruder aus USA oder irgendwo in den Wilden Westen, wo er da wohnt, weißt du, ich war irgendwie mutlos niedergeschlagen, habe gedacht, lieber Gott, hast du mich noch lieb oder wie und wie. Und wir haben eigentlich meine Frau und die, wir haben einige Fragen gehabt an Gott, aber keine Antwort bekommen. Und dann schreibt dieser Bruder eine Mail, kennt mich nicht, sagt, lieber Bruder, ich habe für dich deine Adresse irgendwo im Internet gefunden und der Heilige Geist sprach zu mir, ich soll dir das und das schreiben. Und dann schreibt er das und das und wir lesen und es ist genau die Antwort, die ich brauche. Genau die Antwort, der kennt uns nicht, hat von uns nur irgendwo das Internetadresse gehabt. Und dann schreibt er, ich sage, wer bist du eigentlich? Verstehst du, ich möchte nicht von irgendjemand was haben. Wer bist du? Sagte, ich war im Krieg Pilot, bin abgeschossen worden, meine beiden Beine sind amputiert. Und dann bin ich Christ geworden durch das. Vorher war er kein Christ. Durch diesen Schicksalsschlag bin ich Christ geworden. Und ich habe gesagt, Gott, was kann ich noch tun? Und als Invalide, wie kann ich dir dienen? Ich möchte dir dienen. Und dann hat Gott ihm gesagt, nimm den Dienst der Ermutigung auf und ermutige Menschen, die ich dir zeigen werde. Verstehst? Du musst rausfinden und ohne am Computer, der muss gar nicht mal aus seinem Haus gehen, ermutigt der Menschen und dient den Menschen. Fang an, Gott zu dienen mit der Schwachheit, die du hast. Wir dienen Gott alle nur in Schwachheit. Amen. Soweit, Gott möge uns segnen. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Ich möchte noch 5 Minuten nehmen. Falls jetzt zu dem allem, was gesagt worden ist, irgendwo noch eine Frage ist, was nicht so deutlich rausgekommen ist. Also zu dem, was Heidi sagte und zu dem, was ich gesagt habe. Irgendeine Frage? Es ist sehr viel gesagt worden. Es sind 17 Seiten, was ihr durchzuarbeiten habt. Hier, heute. Okay, eine Frage noch irgendwo? Nicht. Dann ist, ich denke, die Zeit ist abgelaufen und wir wollen Gott bitten, dass er uns die Gaben schenkt. Meine Geschwister, wir sollen, und wir bauen hier eine Gemeinde, wir bauen hier keine Mitgliedergemeinde, sondern Mitarbeitergemeinde. Das ist meine Vision, die ich hier habe. Und an der arbeite ich ganz konsequent. Wir wollen nicht Mitglieder haben. Deshalb bitte ich euch nicht, tragt euch ein, werdet Mitglieder. Wir wollen Mitarbeiter haben. Der Leib Jesu Christi muss funktionieren. Jedes Glied am Leib Jesu Christi hat eine Aufgabe, eine Funktion, so wie der kleine Finger hat eine Funktion oder der Daumen und so weiter. Stell dir mal vor, du hättest keinen Daumen oder du hättest keine Hand. Da würde eine ganze Menge fehlen und jeder hat eine Funktion. Deshalb, wir sammeln nicht Mitglieder, wir sammeln Mitarbeiter im Reich Gottes und jeder Einzelne hat eine Aufgabe. Wie auch immer, find raus, was du kannst. Nicht, was du nicht kannst. Und Gott hat etwas in dir hineingelegt, in dir brennt ein Feuer, ich möchte. Und überleg einmal, was möchtest du? Und Gott wird diesen Wunsch erfüllen. Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Das betrifft auch in Sachen Dienst. Und er wird dich erfüllen. Lass uns aufstehen und lass uns mit dem Vater sprechen. Der Vater hat Kinder. Der Vater hat keine Knechte. Der Vater hat keine Sklaven. Der Vater benutzt nicht irgendwelche Legionäre, die er irgendwo einkauft. Nein, Gott benutzt dich und mich für den Bau seines Reiches. Und Herr Jesus, wir möchten trachten nach deinem Reich, nach deinem Willen, nach dem, was du für mich, für uns, für jeden Einzelnen berufen und gegeben hast, damit wir so deinen Willen ausfüllen können und damit wir dein Reich bauen können. Wir sind auf dieser Erde, das Reich Gottes zu bauen, in welcher Form auch immer, mit Worten der Ermutigung, mit Worten der Heilung, mit den Worten des Helfers und dem Dienst des Helfers. Wir haben so viele Funktionen, wir werden das in diesen nächsten Tagen entdecken und wir möchten integer sein und wir möchten einander dienen. Und das, was ich kann der andere vielleicht nicht. nicht und was der andere kann und kann ich wieder nicht. Und wir ergänzen uns gegenseitig im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Amen.